toll, dass ihr dabei seid bei der aktuellen Folge dieses Interview-Podcasts Advantage. Hier bekommt ihr kostenlos die erste Hälfte des Gesprächs der neuen Folge. Das Gespräch endet nach der Hälfte des Interviews und das gesamte Interview, das gibt's exklusiv auf der Patreon-Seite dieses Podcasts unter www.patreon.com/advantagepodcast. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Hallo liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Folge 102. Ein kurzes Intro, bevor es das Interview gibt mit Klaus Bellstedt, meinem lieben Kollegen, ebenfalls freier Journalist, der anders als ich dieses Mal in Wimbledon vor Ort ist, die komplette Zeit. Wir haben aufgenommen am Middle Sunday vor 2 Tagen, jetzt ist es Dienstagvormittag, ich sitze in meiner Wohnung im Rheingau. Aufgenommen haben wir am Sonntagvormittag, die Folge ist bereits online. Ihr wisst das, bei www.patreon.com/advantagepodcast auf meiner Patreon-Seite. Dort gibt es jede Woche zuerst und in ganzer Länge die wöchentliche Folge. Alle Folgen gibt es ab 5 Euro im Monat. Die erste Folge im Monat gibt es bereits ab 2 Euro im Monat. So geschehen letzte Woche die lange Folge, das lange Interview mit Marvin Netuschil, demjenigen, der Neuest im Trainerteam von Jan-Lennard Struff, und ich möchte mich von Herzen bedanken mal für das ganze Feedback, was nach der Folge kam. Die kam sehr, sehr gut an. Die HörerInnenzahlen gehen sowieso die letzten Wochen nach oben. Nicht nur die Patreons, wir haben 54 aktive Patreons, über 150, die mal temporär auch supportet haben, aber auch der freie Teil, die HörerInnenzahlen gehen deutlich nach oben. Deswegen von Herzen danke in dieser gar nicht mal so leichten Zeit für einen Journalisten. Gestern gab es die Hiobsbotschaft allgemein, dass die New York Times ihre Sportredaktion auflöst. Das wird ab in der Zukunft von The Athletic gelöst. Die New York Times hatte The Athletic schon eingekauft vor ein paar Jahren. Ist eine Bezahlsportseite, die aus Amerika kommt und sich intensiv mit den Franchises in den großen Sportarten beschäftigt. Ähnliches Modell gibt es auch auf der Insel. In der Premier League, im Fußball und im Rugby. Ich habe mich ja vor 10, 11 Jahren entschieden, Journalist zu werden und wusste, dass das in der digitalisierten Welt relativ schwierig werden könnte. Aber jetzt fühle ich so, wie der Wind auf jeden Fall, der Gegenwind anzieht. Und wenn so eine große Redaktion geschlossen wird, eine Redaktion, die ich auch gestern auf Twitter nicht umsonst als Vorbild genannt habe, dann tut das schon ein bisschen weh in der Magengrube, generell, wenn man um Aufträge kämpft. Und ja, wir haben einfach das Problem in der digitalisierten Welt, da bleibe ich dabei, dass die Medien mit den Bezahlabos nicht genügend einnehmen, und ich kann es auch irgendwie verstehen. Also überlegt euch mal, wenn ihr euch irgendwie weiterbilden wollt, ne, und 3, 4 verschiedene Medien lesen wollt, digital, sagen wir mal, keine Ahnung, jetzt den Spiegel und die Süddeutsche Zeitung und vielleicht Zeit Online und die Frankfurter Allgemeine Zeitung, ja, so, und wenn man dann noch ein bisschen was linksorientierteres lesen will, die Taz vielleicht, ja, so, die ist ja, ich glaube, die ist noch werbefrei, richtig? Ja, die ist noch kostenfrei, aber dann mit Werbung zu lesen, aber die anderen sind im Plus-Abo, da ist man ja auch bei 50, 60, 70 Euro. Und das ist einfach, das machen die wenigsten. Mit den ganzen Abos, die sie ohnehin schon haben, gerade Sportbegeisterte, die zahlen sich ja da dumm und dämlich. Wenn man dann noch so einen blöden Podcast hört, wie mein, wo man auch noch was zahlt. Nee, aber mal Spaß beiseite. Es ist natürlich ein Problem, wie unabhängiger Journalismus und guter investigativer Journalismus oder auch einfach nur normaler, ehrlicher Journalismus finanziert werden soll in der Zukunft. Der Anzeigenmarkt, ihr wisst, das ist ja eingebrochen. Früher musste man samstags in der Zeitung eine Annonce veröffentlichen, wenn man sein Auto oder sonst was verkaufen wollte. Heute macht das natürlich jeder im Internet. Dementsprechend haben die Zeitungen und Medienverlage weniger Einnahmen. Dann gibt es weniger Gehälter, dann gibt es natürlich auch die freien Journalisten, die darunter leiden, und immer mehr Leute wechseln die Seite. Und also die Seite Richtung PR. Und da mache ich mir große, große Gedanken, wie das funktionieren soll langfristig. Ich glaube, dass es investigativen Journalismus immer geben muss, weil gerade jetzt mit künstlicher Intelligenz, die ja nach vorne kommt. Ich glaube mittlerweile, ich habe mich relativ viel beschäftigt, weil ich ab und zu auch Technik-News schreibe für T3N, das ist so eine Technikseite. Und ich glaube, wir stehen mittlerweile so vor dem zeitlichen Rahmen wie damals, so ein, zwei Jahre bevor die Smartphones in unseren Alltag übergegangen sind. Ich glaube, dass die künstliche Intelligenz auch einen ähnlichen Impact haben wird auf unsere Gesellschaft wie die Smartphones. Das ist jetzt keine sehr, sehr krass sich nach vorne lehnende These. Aber ich glaube, dass das bald geschehen wird, wenn man sieht, was die KI schon alles kann und macht. Kann man bald News auch davon schreiben lassen oder kann man ja schon, aber man muss die KI natürlich auch mit Infos füllen und da muss es immer guten Journalismus geben. Die Frage ist halt nur, wie wird der finanziert? Und da habe ich große, große Sorgen und ja, die wollte ich einfach jetzt mal, vielleicht ist es auch ein bisschen eine Selbsttherapie, aber die wollte ich einfach mal mit euch teilen. Jetzt aber wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview mit Klaus Wellstedt. Wir haben geredet über den Russland-Ukraine-Konflikt und über Alexander Zverev und noch ein paar andere Themen. Ich wollte euch auf jeden Fall On-Site-Flair geben und Klaus hat da wie immer natürlich abgeliefert. Genau, viel Spaß mit dem Interview. Folgt gerne Advantage-Podcast auf Instagram, bewertet den Podcast auf Apple, wenn ihr könnt, oder mit einer Sternebewertung auf Spotify oder bei eurem Podcast-Anbieter. Das hilft mir sehr. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Folge 102, liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Wir bleiben im Rhythmus, so wie es sein soll, seit März, jede Woche eine neue Folge. Vielen Dank für das krasse Feedback zur letztwöchigen Folge mit Marvin Netuschil, dem zusätzlichen Trainer von Jan-Lennard Struff. Wer da noch nicht reingehört, bitte mal reinhören. Aber jetzt sind wir, ihr wisst, dass ich bin diese Woche nicht in Wimbledon, aber wir sind live nach Wimbledon verbunden, beziehungsweise ich bin gerade live nach Wimbledon verbunden in das Mediengebäude zu Klaus Wellstedt. Hallo Klaus.
Hallo Yannick, moin.
Klaus, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Freier Journalist war in Folge 80 schon zu Gast. Wer noch ein bisschen mehr über Klaus wissen will, hört da noch mal rein. Wir konzentrieren uns heute ein bisschen auf Wimbledon. Folge 80 war, du erinnerst dich, im schönen oder weniger, muss man individuell sagen, ob der wirklich schön ist, Vorgarten der US Open vor dem Mediengebäude. Da
Ach,
haben wir mal
ja,
aufgenommen.
richtig.
Genau, letztes Jahr.
Schön.
Und da saßen wir gegenüber. Dieses Mal nicht. Ich bin nicht vor, du aber schon. Und du sitzt jetzt gerade an deinem Arbeitsplatz, oder?
Genau, Janik. Also ich bin hier in dem Medienzentrum, das es ja auch schon seit 100 Jahren gibt wahrscheinlich, und habe einen kleinen Raum. Ihr müsst es euch vorstellen wie eine etwas größere Zelle, möchte ich es mal nennen, mit den berühmten Desks, so also wie das eben so in den USA und England ist, in den Büros, und man hat seinen Monitor vor sich und ich sitze hier mit netten Kollegen, einer Fotografin aus Mexiko und einem Kollegen von Sky Sports UK. Es ist ein buntes Treiben, alle arbeiten konzentriert, schauen sich dann immer so im Wechsel die Spiele hier an, auf dem Monitor oder gehen dann eben raus. Genau, das ist eigentlich eine gute, ruhige Arbeitsatmosphäre. Und man ist ganz dicht dran, also erschreckt euch nicht, gleich kann es sein, dass hier der Speaker einmal durchgibt, wann die Matches anfangen. Es ist hier eine Stunde vorher. Um 11 geht's los auf den Außenplätzen. Das Wetter ist ganz gut heute. Also ja, eigentlich ein gutes Arbeiten, und im Vergleich zu USA und New York, US Open, ist eh alles besser.
Das Wetter ist ganz gut, da kommen wir gleich nochmal drauf.
Oh ja.
Für euch als Einschätzung, wir haben den Middle Sunday, Sonntag später Vormittag nehmen wir auf. In Deutschland ist es gerade 11:20 Uhr. Und ihr wisst das natürlich als Tennis Freaks, es ist das erste Wimbledon-Turnier, an dem auch sonntags gespielt wird. Deswegen danke, Klaus, dass du dir Zeit nimmst für diesen Podcast. Klaus arbeitet als freier Journalist im Tennisbereich, unter anderem für den Spiegel, und hat auch noch Printmedien en masse, für die er arbeitet und ist gut beschäftigt, hoffe ich zumindest. Läuft die Woche denn, um erstmal ein bisschen persönlich zu reden, läuft die Woche denn gut für dich? Wie ist so dein subjektives Gefühl und wie bewertest du das Turnier aus journalistischer Sicht? Mal so aus freier Journalist Sicht, weil das sind die HörerInnen von mir ja auch gewohnt oft.
Also ich würde sagen, meine Bilanz fällt durchwachsen aus, und das hat unmittelbar, du hast es eben angesprochen, auch mit dem Wetter zu tun. Ihr habt das ja mitbekommen, weil ihr Tennis verfolgt. Viele Spiele wurden unterbrochen, wurden verschoben. Es ist immer viel Ifs and Whens. Passiert es jetzt oder passiert es nicht? Das macht das Arbeiten schwierig. Das macht ist auch schwierig, Themen zu pitchen, weil man nie genau weiß, ja, wann geht's denn jetzt eigentlich los?
Genau daran habe ich
Wann
sofort gedacht.
kommt?
Ich dachte mir so, oh Gott, das wird richtig hart, wenn man eh schon pitcht
Ja.
und auf Zusagen wartet, das dann noch zeitig unterzubringen.
Genau, das war extrem schwierig und war auch nicht so gut raus, so die ersten Tage, weil das dann irgendwie so wegfloss und so ein Turnier geht ja ganz schnell rum und man muss ja irgendwie zusehen, dass man auch genug einsammelt. Zum Glück habe ich mit dem Spiegel ja einen Partner, der sehr verlässlich ist und mit dem ich auch vor dem Turnier bestimmte Geschichten abspreche, die dann kommen. So zum Beispiel ein Porträt über Andreeva, die junge Russin. Allerdings muss man auch sagen, die ist auch ein bisschen im Zeitplan verrutscht. Eigentlich sollte das gestern noch stattfinden. Jetzt, also gestern Samstag, jetzt findet es heute statt um 11:30 Uhr, zweites Spiel draußen auf Platz 3 oder 2, ich weiß es jetzt gar nicht. Also so muss man so ein bisschen das immer mit einpreisen. Es ist eben ein Live-Event mit dieses Jahr holprigen Abschnitten und es ist dann nicht ganz so einfach. Aber es gilt für alle Kollegen. Also es hat jetzt gar nichts auch mit meinem freien Status zu tun, sondern auch die Agenturen und so. Alle haben ein bisschen geflucht darüber, dass unterbrochen wurde, dass erst am nächsten Tag weitergespielt wurde. Ich meine, wir haben lange auf Zverev gewartet, über den sprechen wir sicherlich später noch. Aber das muss man sich mal vorstellen. Der hatte am Donnerstag sein Erstrundenmatch oder Mittwoch, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, aber auf jeden Fall mit deutlicher Verspätung.
Donnerstag.
Ja, genau. Also das macht es nicht ganz einfach, aber jetzt läuft es gut. Bestimmte Dinge sind auch lustig. Also nochmal ein Beispiel. Ich habe ja eine lange, du weißt es ja nicht, ich habe ja lange ein langes Stück über Holger Rune gemacht für den Spiegel, dass wir ein bisschen schieben mussten. Das war eigentlich geplant für Paris. Jetzt haben wir es für Wimbledon eingeplant. Jetzt haben wir aber gesagt, er muss mindestens hier ins Achtelfinale kommen, dass wir die Geschichte machen. Und wenn wir vielleicht noch über das Match von gestern sprechen, wovon ich ausgehe, weil es das Highlight-Match dieses Turniers bisher war gegen Davidovic Fokina. Könnt ihr euch vorstellen, wie sehr ich auch gezittert habe, dass er das gewinnt. Völlig als unabhängiger und völlig objektiver Journalist muss man dann doch ein bisschen dann im Hintergrund oder in der Hosentasche die Daumen drücken, dass da eben bestimmte Geschichten auch wirklich passieren. Also es ist ein Auf und Ab und aber erfahrungsgemäß in der zweiten Woche läuft vieles besser. Jetzt dünnt das Feld aus, man weiß eigentlich, was für Geschichten aufpoppen und geht es dann darum, die anzupacken.
Bist du noch da?
Ich bin da.
Ja, okay, klang jetzt so, als wäre es gerade abgekappt. Aber ja, du hast vollkommen recht. Das gilt natürlich für alle Kolleginnen, für Freie. Umso mehr deswegen schön, dass du es mal ausgeführt hast. Und Klaus Bellstedt findet man auf Twitter, auch wenn man den Namen voll eingibt, aber der Twitter-Name ist Bälle am Ball. Das stammt noch aus Zeiten, an denen du mehr dem Fußball gewogen warst ja auch mal Nationalmannschaftsreporter, sehr, sehr erfahren in verschiedenen Sportarten. Und ich habe zum Beispiel auch die Woche ein interessantes Stück von dir gelesen in der Taz über das Alter der TennisspielerInnen. Ist auch frei zugänglich, wenn ihr das googelt, mit Aufmacher natürlich Venus Williams, die mit weit über 40 noch auf dem heiligen Rasen aufgeschlagen hat. Sehr schön geschrieben übrigens und Leseempfehlung an dieser Stelle. Er freut mich aber, dass es jetzt dann noch in der zweiten Woche noch mal ein bisschen besser dann auch für dich wird. Fangen wir mal. Ich habe zwei Themen. Ich möchte natürlich über Zverev sprechen, ausführlich, und alles, was ihn so umgibt. Aber ich möchte mit der Russland-Ukraine-Thematik anfangen, weil das ist mein erstes Slam seit 7 Slams, bei dem ich nicht selbst vor Ort bin. Das heißt, ich habe lange nicht mehr einen Slam verfolgt, nur über die Medienwirkung, die auf mich schlägt, aus Deutschland. Und dann ist ja auch oft so, wenn ich weiß, wenn ich vor Ort bin und dann Medienschlagzeilen sehe, denke ich mir immer so, nee, das ist jetzt übertrieben. Nee, das stimmt aber. Und das war aber anders und so. Und das habe ich jetzt genau nicht. Vielleicht kannst du mir und natürlich auch den meisten HörerInnen, die nicht vor Ort sind, mal so sagen, weil ich habe wiedergegeben, dass in Paris das Konfliktpotenzial sehr, sehr groß war und wir ja fast täglich Konflikte hatten, zwischen ReporterInnen und SpielerInnen oder halt SpielerInnen, die aufeinander getroffen sind. Wenn du das mit Paris vergleichst, wo stehen wir da nach der ersten Wimbledon-Woche?
Ja, tatsächlich am vollkommen anderen Ende. Also es überrascht mich auch, dass das Thema praktisch nicht weitergeschwappt ist. Oder die Welle aus Paris hat es nicht bis Wimbledon geschafft, das muss man ganz klar sagen. In Wimbledon, wie du es eben angesprochen hast, waren wir ja täglich damit, wurden wir damit konfrontiert. Das hatte allerdings natürlich in erster Linie auch damit zu tun, dass es die Spieler und die Spielerinnen praktisch uns aufs Tablett gelegt haben. Man denke an diese Handshake-Geschichte, Marta Kostyuk, Svitolina, Sabalenka hat ja ordentlich was dazu beigetragen. In Paris war das Thema, das war eigentlich noch dominanter als der Sport, zumindest lange tief in das Turnier hinein. Hier ist es vollkommen anders. Ich kann dir und euch gar nicht so richtig sagen, warum, aber Sabalenka hat das Thema noch vor ihrem ersten Ballwechsel abgeräumt auf der Pressekonferenz, als sie gesagt hat, es ist alles gesagt, ihr kriegt von mir keine Antworten mehr drüber, so das musste man dann vielleicht so auch als Journalist akzeptieren, wobei mich damit schwer tue, aber weitere Fragen laufen ins Leere, so was da bringt es dann eben auch nichts, da weiter zu bohren. Und also sagen wir mal jetzt, wenn wir überhaupt von dieses Lager denken, ist mir eigentlich zuwider, aber es ist ja so ein bisschen so, einerseits Sabalenka, dann auf der anderen Seite die Ukrainerin, also Kostyuk, Zurenko und natürlich Svitolina so als Vorreiterin und Sprachrohr, auch die verhalten sich anders als in Paris. Sie werden auch weniger danach gefragt. Es gibt eben nicht diese Szenen auf den Courts und abseits bei den Presseterminen, sodass hier eine total andere Gemengelage herrscht als in Paris. Es gibt, ich weiß nicht, ob es vielleicht auch ein bisschen was mit
Aber
Wimbledon zu tun hat.
wollte ich was sagen? Darf ich da mal einhaken? Weil das hat ja auch Svitolina in Paris schon gesagt, dass der Ansatz von Wimbledon ja ein ganz anderer sei als von den Organisatoren der French Open. Sprich, ihr wisst das, die ukrainischen SpielerInnen bekommen extra Hotelzimmer zusätzlich zu den Kostenerstattungen, die man schon bekommt. Einfach aus dem Grund, weil sie oft momentan nicht in ihrer Heimat leben können, weil dort eben Krieg herrscht. Und sie höhere Reisekosten haben, ständig Airbnbs mieten müssen, um irgendwo zu kriegen, wenn sie kein Turnier spielen. Und um dem entgegenzusetzen, hat Wimbledon ja ganz andere Maßstäbe gesetzt. Natürlich auch, um ein Statement zu setzen, weil sie ja eigentlich den Bann gar nicht aufheben wollten, sondern unter Druck gesetzt wurden von ATP und ja, mit diesen drakonischen Strafen. Und das ist so, glaube ich, so. Also man sieht es ja, glaube ich, dass sie sozusagen, wenn man enge Guidelines, so wirkt es von außen, Klaus, wenn man als Veranstalter enge Guidelines pro Ukraine gibt, dass das Konfliktpotenzial etwas schmaler wird. Weil dann auch die russischen SpielerInnen genau wissen, in welchem Umfeld sie sich befinden. Da gibt es ja auch eine ganze Bandbreite. Da wollte ich jetzt gerade nochmal mit dir reden, weil du hattest im Vorgespräch gesagt, du gehst gleich zu der 16-jährigen Mira Andreeva, eine der interessantesten Geschichten auch. Und wir haben ja, also das ist ja so komplex, ne? Wir haben jemanden wie Andrei Rublev, der ja an die Grenzen dessen geht, was möglich ist, mit Kritik üben, ohne vielleicht seine Familie in Gefahr zu bringen, an dem eigenen Regime. Auch wenn er das letztens in der Story im Telegraph so ein bisschen widersprochen hat, dass er gar nicht, dass seine Familie auf keinen Fall in Gefahr ist und dass das nicht seine Denkweise weiß, was ja noch löblicher ist. Aber trotzdem, das muss man ja dazu sagen, dass theoretisch SpielerInnen in Gefahr kommen könnten, wenn sie sich zu sehr gegen den Krieg positionieren. Also das ist zumindest die größte Angst der SpielerInnen. Aber dann haben wir zum Beispiel Mira Andreeva. Ich habe es noch nicht bestätigen können, aber ich weiß nicht, ob du da eher auch dran bist oder das vielleicht machst. Es gibt ja diese Twitter-Seite des ukrainischen Tennisverbandes, BTU. Und die haben am 7. Juli, also vorgestern, hatten die einen relativ provokativen Tweet abgesetzt. Ich übersetze ihn einfach mal. Journalisten fragen Mira Andreeva über ihre Emotionen zu Andy Murray unzählige Male. Journalisten fragen über ihre mehrmals gelikten Posts, wie Putin den Krieg supportet. Und sie fragen niemals. Und dann schreiben sie, instead of immediate excuses and justifications, at least at times you can come up with something new. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, okay, ich bin A nicht vor Ort, ich weiß nicht, was da abgelaufen ist, ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe jetzt auch nicht, ich bin auch nicht sofort auf Andrevas Insta-Seite und habe geguckt, was sie da liked und was sie nicht liked. Ich habe mir nur gedacht, das Mädel ist 16 Jahre alt. Völlig,
Genau.
weißt du? Also so.
Genau.
Man sieht jetzt, wie man bei einer Weltklasse-Athletin 24 ist, ist Sabalenka, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ungefähr plus minus, wie emotional das da ist. Und ja, ihr wisst, ich bin da auch Befürworter dafür, unabhängiger Journalismus, der muss auch unangenehme Fragen stellen. Aber so eine 16-jährige Tennisspielerin aus Russland, die jetzt schon in der Weltklasse ist, ist nicht mehr in der Schule. Wie ist da der Bildungsstand? Wie ist da, was hat sie beigebracht bekommen? Wer steht da hinter ihr? Das sind so Sachen, boah, da wüsste ich nicht, ob ich das selbst, also wenn das stimmt, ob ich das fragen könnte in so einer Pressekonferenz. Das sind so individuelle Gedanken. Ich finde das aber total spannend, Klaus, weißt du? So, weil das
Ja.
betrifft uns ja, wir sind ja auch Menschen und Journalisten, wie man sowas angehen würde. So, ich habe jetzt wahrscheinlich auch, weiß ich nicht, ob ich dich auf den falschen Fuß erwischt habe, ob du den Post kanntest. Ich habe es jetzt einfach mal mit
Nee,
reingebracht.
ich kann den tatsächlich nicht.
Ja.
Ja, ich, nein, das ist absolut, das ist total interessant und dennoch bin ich eigentlich total bei dir und würde jetzt auch nicht heute nach dem Spiel sie mit Fragen zum Krieg konfrontieren, ehrlich
Ja,
gesagt, weil
ja.
sie eben erst 16 ist und weil sich das dann irgendwie auch nicht gehört und man sie mit Sicherheit in Schwierigkeiten bringen würde, was man ne Sabalenka natürlich machen, also mit einer Sabalenka kannst du in diese Situation bringen, wie es auch eben die ukrainische Kollegin von uns in Paris getan hat in den Pressekonferenzen und sie immer wieder danach gefragt hat, warum sie sich nicht distanzieren würde. Apropos diese besagte Journalistin, nur noch mal als kleiner Lesehinweis, Daria Mescheriakova heißt sie. Ich kann euch nur wärmstens empfehlen, wer sich für dieses politische Thema interessiert. Sie ist geflohen aus Kiew, sie lebt mittlerweile in Eindhoven und ist eine richtig richtig gute Schreiberin und Journalistin, die in diesem Thema super drin ist, die hat für das amerikanische Politico-Magazin online, kennt ihr vielleicht, gehört leider, muss man sagen, zum Springer-Konzern oder Springer hat die, glaube ich, übernommen, aber trotzdem, die Inhalte sind gut und sie hat einen Text geschrieben, Tennis has a Russia Problem. Das kann man googeln, Politico, Tennis has a Russia Problem und dann kann man einen wunderbaren Insider-Text über die gespaltene Tennisszene lesen mit super Insights. Also ich wusste nicht, keine Ahnung, Janik, ob du das wusstest, wie auch Kachanov, den ich eigentlich immer für einen doch recht klugen Geist gehalten habe und auch einen, sagen wir mal, reflektierten Typen kennengelernt habe, auch zu dem Thema. Da gibt es aber jetzt ganz deutliche Anschuldigungen und wohl auch Aussagen, die er im Lockerroom getätigt haben soll, pro Russland und dass Russland die stärkere Seite sei und das auch der Welt zeigen müsse. Also das
Und das beruft sich dann
ist
auf Lockerroom-Aussagen von anderen Spielern.
ja genau.
Also hier, also so ein bisschen he said, she said.
Ja, genau. Also es gibt aber wohl einen Journalisten, der das mitbekommen hat. Aber klar, so ein bisschen natürlich Spekulation, aber der Text ist richtig interessant. Man lernt dadurch auch nochmal viel über die Einstellung der
Ja,
Spieler, über den
voll, voll.
Krieg und so. Also kann ich euch nur empfehlen.
Sehr
Wie
gut.
gesagt, aber ich selber bin in diesen 6 Tagen, die ich jetzt hier bin oder 7, noch überhaupt nicht mit dem Thema konfrontiert worden. Ich bin ehrlich gesagt auch ganz froh darum. Ich habe mich in Paris schwer getan. Diese Politiktexte dann irgendwie doch noch dazwischen zu schreiben, auch wenn es wichtig ist. Janik, du warst ja in Paris auch vor Ort. Das Thema hat uns ja schon, ja, es ist wichtig, aber es ist dann irgendwie doch, weiß ich nicht, manchmal so ein bisschen schwierig, es irgendwie unterzubringen und dann sich auch
Voll.
den Kopf wieder frei zu bekommen für solche Themen, so schwere Themen.
Ja,
Wir sind
ja.
ja eigentlich Tennisjournalisten, das muss man ja immer noch sagen, aber wir haben natürlich auch die Verantwortung, der Gesellschaft und der Öffentlichkeit gegenüber diese Themen aufzudecken und aufzuschreiben. Aber es bedarf immer, finde ich, nochmal einen sehr großen Energieschub, den man dann braucht.
Ich glaube, was die Leute wissen müssen, ist halt natürlich in so einer Intensität von 14 Tagen oder plus Vorbereitung, sagen wir mal 18 Tage zusammen, dass man solche Texte natürlich auch nicht einfach mal in 2 Stunden runterschreibt,
Genau.
selten in 2 Stunden runterschreibt, weil sie ja eine folgenschwere Situation hervorrufen können, wenn da irgendwas nicht stimmt oder so, ne? Und das ist ja, also das ist ja bei jedem Text
Genau.
natürlich so. Aber das Faktchecken dauert natürlich länger. Die Bildung über die Kriegsentwicklung, wenn man da einen Kontext geben will, da muss man sich nochmal einlesen. So, das ist ja auch unsere Aufgabe, ist ja gut. Aber
Ja, genau.
bei einem Slam, wo so viele Sachen passieren, gerade als freier Journalist, ist das schwierig, das auch nochmal als Einordnung. Aber ich glaube, wir haben jetzt genug Einordnungen auch gegeben, auch mit Vorsicht versehen. Aber das ist genau das, was ich noch machen will. Wichtig ist deine Einschätzung vor Ort, dass es nicht so groß ist, weil ich dachte nämlich, dass
Ja,
die
nein.
kritischen Medien und die Tabloid-Medien sich da sehr drauf stürzen werden und das dann omnipräsent ist. Aber es ist natürlich auch so, dass Paris eine andere Situation war, weil ein Jahr vor Olympia vor Ort
Ja,
und das
ja.
wird nächstes Jahr da, man muss sich überlegen, mit Sportarten, mit Körperkontakt und allem drum und dran, das wird, ja, mal schauen, wie das wird. Aber ich wollte auf jeden Fall mal darüber geredet haben und die Infos, die du gegeben hast, packe ich sehr gerne auch noch in die Shownotes unter die Beschreibung. Kommen wir vom Sport. Ich frage mal provokativ, weil jetzt sind wir wieder bei dessen, was ich so gelesen habe über die Schlagzeilen. Gibt es irgendjemand, irgendwen oder irgendwas, den Alexander Zverev vor seinem Drittrundenaus gestern noch nicht kritisiert hat, öffentlich? So
Mir
kommt es
fällt
nämlich, so
eigentlich.
kommt es nämlich, das sage ich dir jetzt mal. So kommt es nämlich als Konsument. Ich berichte diese Woche nicht. Ich habe noch keinen Artikel geschrieben, weil ich habe mir gesagt, ich bin jemand, der sonst immer vor Ort ist. Und wenn ich nicht vor Ort bin, kann ich nicht dieselbe Qualität bieten. Deswegen habe ich kein Thema, bin ich kein Thema angegangen. Aber wenn man nur als Konsument Schlagzeilen liest, mal wenn man unterwegs ist, dann verstehe ich, wie Fans diesen Eindruck gewinnen können.
Ich auch. Ich habe auch bestimmt 10 oder so WhatsApp-Nachrichten von Freunden bekommen, die Tennis interessiert sind und gesagt haben, meine Güte, wie nervig ist das denn? Was macht er eigentlich? Was ist denn eigentlich los? Und wieso kritisiert er eigentlich nur? Jetzt aber nochmal auf deine Frage zu beantworten. Wen er nicht kritisiert hat, ist Berrettini. Den hat er gestern in den höchsten Tönen gelobt nach seinem Ausscheiden und auch schon der davor, als er ihn sozusagen Showcourt-Matches, ihr wisst die Diskussion, er durfte nicht auf eins und auf dem Center Court spielen, aber eben der Sinner, da kommen wir ja später noch zu, und dann hat er gesagt, also Berrettini und er hätten es doch auch verdient, weil Berrettini ein verdienter Rasenspieler ist. Also nee, den hat er nicht kritisiert, aber sonst hat er wirklich alles kurz und klein gehobelt und geschlagen. Und ja, aus meiner Sicht muss ich sagen, also um es mal sozusagen vorwegzunehmen, ein enttäuschendes Turnier für ihn und auch von ihm. Also,
Also lass uns
wie
da
er
mal,
sich auch so gegeben hat.
ja, lass uns da mal einsteigen. Ich hatte deinen Tweet vom 7. Juli auch retweetet.
Ja, vielen Dank nochmal.
Nee, darum geht es ja nicht. 35.000 Reichweite. Du hattest das Zitat rausgehauen von Zverev nach seiner ersten Runde, die er erst Donnerstag gespielt hat. I like über Jannik Sinner. I like Jannik very much as a person, as a player. Zverev said in advance he is an incredible player and will still win a lot, but there were other names in the draw who hadn't played the first round yet, like Matteo Berrettini, who was already in the final here, or me, said Zverev. I don't know whether Jannik has to be put on a court with a roof for a second round match. There were other names who have achieved more in tennis than Jannik. I think they had options there. Ja, also, ich sage nur mal ganz kurz 10 Sekunden, ja. Mein
Ja,
Eindruck von
bitte,
Alex
bitte.
Zverev in der letzten 7 Jahre ist, dass er, wenn die Welt schaut auf den Tennisplätzen und er da On-Court-Interviews gibt, er da immer sehr empathisch rüberkommt und scheint und coole Aussagen trifft. Und wenn es dann aber, und dann bei den TV-Interviews lässt die Konzentration dann schon ein bisschen nach, oftmals. Oder das Bewusstsein, wo das eigentlich überall ausgestrahlt wird. Da gibt es ja auch dann das ein oder andere TV-Interview, gerade nach Niederlagen aus der letzten Zeit. Ich erinnere an Monte Carlo, Stichwort Medvedev, was dann auch hohe Wellen schlägt. Und dann, wenn er aber seinen ganzen professionellen Kram macht, Regeneration, Eiskammer, Essen, Physio, und wenn er dann zu der Pressekonferenz kommt, wo sitzen die überwiegend schreibenden Medien, die Audiomedien, aber dort sind ja auch die TV-Journalisten, die später dann TV-Interviews führen, um sich Infos zu geben, das weiß er natürlich auch nicht, dass die da auch sitzen. Da lässt er dann manchmal laufen. Das ist so mein Eindruck von den letzten Jahren. Und jetzt sagst du mir, ob dieser Eindruck übertragbar ist auf diese Woche, weil gefühlt sitzt er ja da, ein bisschen genervt von den Sachen und haut einfach raus, von was er genervt ist.
Ja, ich teile den Eindruck total. Ich kann ihn gut bestätigen. Und ich würde noch hinzufügen wollen, die Pressekonferenzen, das weißt du ja so gut wie ich, und auch viele deiner Zuhörerinnen und Zuhörer vermutlich. Wenn noch nicht, wenn nicht, dann sage ich es nochmal. Die Pressekonferenzen sind ja immer geteilt in einen internationalen Teil und in einen nationalen Teil. Das heißt, erst kommen alle oder könnten alle kommen, damit fängt es schon an. UK, US, was weiß ich, Südamerika, und danach werden nochmal die Deutschen mit ihm, lässt man nochmal die deutschen Kollegen auf ihn los, hätte ich fast gesagt. So, jetzt ist es ja bei Zverev so, dass er von großen Teilen der internationalen Presse immer noch, ich möchte nicht sagen boykottiert wird, aber doch zumindest als nicht interessant genug angesehen wird. Ihr erinnert euch an die ganzen Geschichten und die Vorwürfe mit seiner Ex-Freundin. So, das hat was ausgelöst in der internationalen Presse. Und wem an immer hier auch über den Weg läuft in Wimbledon, nicht deutsch, man hört eigentlich immer nur Negatives über Zverev. Ja, er ist nicht interessant genug, es gibt gar keine emotionale Bindung, die er aufbauen kann, und so weiter und so weiter. Also es gibt im Grunde bei diesem internationalen Teil der Pressekonferenz nach den Matches kaum Fragen und auch kaum mehr Journalisten als die Deutschen, die dann sitzen. So, und dann wechselt es in den deutschen Teil, und da sitzen dann die lieben Kolleginnen und Kollegen. Das ist dann immer vielleicht mehr als eine Handvoll auf den Slams, bei anderen Turnieren sogar weniger. Vielleicht sind es auch mal 10 bei großen Spielen, Halbfinalen, aber hier waren es immer so zwischen 5 und 10, würde ich sagen. Und dann ist das auch so eine, dann ist das so eine Art, wie soll ich sagen, wie so ein Closed Shop. Und das ist schon so eine gewisse Intimität, die dann auch herrscht. Und dann neigt er zu diesen eher unüberlegten Äußerungen, finde ich.
Schon
Das ist
immer,
ja das, was du auch eben
schon immer. Man kriegt ihn
Ja,
so
genau.
ich erinnere mich mal, noch Tennismagazin-Zeiten, erstes Turnier in Hamburg, kurzfristig Wildcard bekommen, 2019 im Sommer, genau, da war diese Sache, da war damals noch Lendl sein Trainer und ich als junger Tennismagazin-Reporter, wir kannten uns natürlich schon, also Zverev kannte mich, mein Gesicht und so, und die Pressekonferenz war schon fast vorbei, ist eigentlich alles gesagt. Und dann habe ich ihn am Ende auf die Konstellation gefragt, ob Lendl dazukommt oder in Wimbledon dazukommt, weil, also, das war danach. Ist ja auch egal. Ich habe auf jeden Fall die Konstellation gefragt, wie es aussieht, weil er nicht in Wimbledon war, genau, ob er noch, wann er dazukommt. Und dann hat er damals aus dem Nichts 1,5 Minuten über seinen damals ja noch Trainer rausgehauen. Was natürlich schon in allen Agenturen, Bild-Zeitung, international, ich habe es getwittert, New York Times und so aufgegriffen und irgendwie 15 Stunden später hat Lendl von sich ein Statement rausgegeben und so. Also man hat ihn damals schon leicht bekommen und anscheinend mit einer relativ kurzen Zündschnur, weiß ich nicht, weil du kannst mal vielleicht sagen, in Paris bis zum Halbfinale, bis zum Viertelfinale war er ja total entspannt zugänglich und ausgewogen. Das hatte sich dann geändert, wo man gemerkt hat, er führt jetzt den Druck, dass er im Halbfinale steht. Nach dem Viertelfinale war er kurz angebundener und kritischer und hat auch Reporter so ein bisschen dumm angemacht und so. Aber bis dahin und generell gebe ich ihm auch eine Entwicklung in die richtige
Ja, ich auch.
Richtung. Und diese negativen Sachen von internationalen Reportern stimme ich dir auch zu, aber aus anderen Gründen. Nicht, weil er keine Bindung oder so aufbauen kann. Das finde ich, kann er gut. Zu Fans und so, wenn ich dir widersprechen darf, zu Fans und zu anderen Spielern und so, da sind ja schon Connections auch. Das kann er, aber diese nicht vollständig aufgeklärten Vorwürfe, ein paar sind ja immer, also wenn man das Statement von der ATP-Untersuchung mal genau auseinander nimmt, sind ja immer noch ein paar Prozent Lücken und so auch, ne? Das schwebt halt für den
Lässt Spielraum.
Rest der internationalen Karriere, wird das wie ein Schwert über ihm schweben, so ein bisschen. Und zusätzlich noch mit der einen oder anderen flapsigen Aussage, weil für Zverev ist die Sache abgeschlossen. Und wenn ich mal daran erinnere, dass er in Paris on court gesagt hat, ja, wie hat er die enge Situation überstanden? Ja, ich habe mich daran erinnert, dass ich Balls habe, also Eier habe und so weiter. Da sind auch sofort internationale Kollegen wieder aufgesprungen, haben gesagt, das ist klassisch so ein bisschen weiße, toxische Männlichkeit, das Zverev-Style, muss man nicht sagen. Wenn das ein anderer Spieler gesagt hätte, wäre es gar kein Thema gewesen. Ich stimme auch zu, dass man das so unbedingt nicht sagen muss, wo ich dafür jetzt kritisiert
Auch
werde,
nicht.
oder dass das übertrieben ist. Aber das sind halt so, bei ihm werden diese Sachen auf die Goldwaage gelegt. Zu Recht teilweise auch. Und ich verstehe als Außenstehender jetzt gar nicht, warum er die Woche so ist. Also vielleicht, wer das nicht mitbekommen hat, es war ja nicht nur dieser Sinner-Kommentar, sondern was er am krassesten war, ist, dass er sich einfach da in die Pressekonferenz gehockt hat nach dem Zweitrundensieg und seinen Bruder und seinen Vater angezählt hat. Du saßt ja sicherlich dabei. Bitte gib mal ein bisschen Stimmung von da wieder.
Ja, also man hat eigentlich das gar nicht so recht greifen können und musste sich das so auf der Zunge zergehen lassen, was er da wirklich dann gesagt hat. Also ich habe selten erlebt, dass ein Sportler sein eigenes Team, beim Tennis ist es ja nochmal irgendwie eine ganz besondere Beziehung so zu seinen Spielerinnen und Spielern, zu den Coaches, und dem Staff so. Und also ich hätte fast gesagt, beeindruckend, wie er sie angezählt hat und kritisiert hat. Das habe ich tatsächlich noch nie so erlebt. Man hat sich so ein bisschen danach blöd angeschaut und gedacht, was wollte er damit jetzt bezwecken? Da kann er sich ja eigentlich nur mit schaden können. Was heißt das jetzt eigentlich, wenn die sich jetzt gleich begegnen? Wohl wissend, dass sowas natürlich recht schnell ausgeräumt wird, aber das stand dann nun mal da und die Aussagen kriegt er nicht mehr weg und ja, haben auch nicht das, also eigentlich war da schon irgendwie, ich dachte eigentlich in dem Moment, jetzt ist das Turnier eigentlich schon für ihn vorbei. Also noch vor dem Spiel gegen Berrettini, notabene. Also, aber das war denkbar ungünstig, was er sich damit irgendwie auch kaputt gemacht hat. Und ja, das wirft kein gutes Licht auf die Vorbereitung. Tobi Kamp ist ein guter Kumpel und Hitting-Partner, der diese Vorbereitung ja normalerweise macht. Ich habe Tobi Kamke in Paris getroffen und er hat mir nochmal ganz explizit erzählt, wie das läuft, dass er da immer mehr mit eingebunden wird in diese Vorbereitung auf Matches. Das heißt also Gegnerstudium und dann auch wirklich explizit gar nicht so in langen PowerPoint-Präsentationen, sondern on the point mit irgendwie 5, 6, 7, 8 Bullets, Zverev sagen, worauf es ankommt bei dem Gegner. Wer weiß, ob es vielleicht auch daran lag, dass der nicht dabei war. Also
Ja,
wenn
das
ich
ist
es
ja
richtig
so,
verstanden habe,
also
spielt er.
genau das ist ja der Punkt. Also Klaus, Sky hat daraus einen Thementag gemacht. Ja, also die haben wirklich in allen Pausen über das Thema berichtet. Moritz Lang, den wir beide auch sehr schätzen, ist ja auch ein Field-Reporter, der wirklich Themen aufgreift. Also der nicht nur gefühlte Fragen stellt, sondern der ja wirklich versucht, die aktuellen Themen aufzugreifen. Das macht er zumindest im deutschsprachigen Raum, finde ich, besser wie kaum ein anderer. Und er hat Medvedev dazu befragt, er hat den O'Shaughnessy dazu befragt, den genau, der ja genau für diese statistischen Sachen zuständig ist, der auch schon mit Djokovic gearbeitet hat. Der hat gesagt, das ist lächerlich, dass sowas passiert. Und Lochi, das harte Wort, aber es ist lächerlich. Also über was reden wir hier? Und darf ich auch mal was sagen, auch im Sinne von es gab auch dieses Insta-Video, wo Zverev golft im Garten, wo er darauf wartet, zur ersten Runde aufgerufen zu werden. Gute Entspannung und schön und lustig und so. Aber theoretisch könnte man sich auch hinsetzen, sich das Draw angucken und gucken, wer ist denn eigentlich in meinem Viertel? Was könnte danach passieren? Und sich vielleicht schon auf die Spieler vorbereiten. Zusammen mit Michel, zusammen mit dem Vater. Und nicht in der Pressekonferenz in der Runde später sitzen und sowas raushauen, weil das hilft niemandem. Speziell nicht ihm. Die Agenturen haben es aufgegriffen, die Bild-Zeitung, natürlich. Das steht überall. So, also der Sinn dahinter erschließt sich mir in keinster Weise. Ganz, ganz komisch.
Ja, fand ich auch. Also es bleiben so ein paar Fragezeichen auch.
Wie schätzt du es sportlich ein? Also, er hat ja eine gute Rasensaison gespielt. Man sieht aber auch, dass natürlich die Vorbereitungsturniere nur bedingt eine Rolle spielen, gerade an Berrettini aufgegriffen.
Sorry, dass ich jetzt habt ihr hier gerade sozusagen den Live-Moment, dass der
Das war der erste frei zugängliche Teil der neuen Folge. Die zweite Hälfte hört ihr exklusiv auf der Patreon-Seite www.patreon.com/advantagepodcast. Dort könnt ihr mit einem kleinen monatlichen Beitrag dafür sorgen, dass es diese langen, unabhängigen Interviews ohne Werbung regelmäßig gibt und unterstützt zudem Yannicks unabhängige Arbeit als freier Journalist im Tennis-Doping- und Sportpolitikbereich.